Sukhothal. Kultur, wo unter tut geht.
Ja, das Knibbi, das war eine. Manchmal habe ich mich über sie genervt. Ich konnte mich nicht über ihre nett gemeinten Geschenke freuen. Ich habe doch gesagt, dass sie die Mäuse und Vögel nicht will. Aber es hat nichts gebracht. Aber wenn ich auch einen schlechten Traum hatte, dann hat sie mich aufgeweckt. Für das war ich echt dankbar. Ich kann gar nicht in Wort fassen, wie traurig ich war, als wir nach 7 Jahren unsere Katze das Knübi einschläfern mussten. Vielleicht fragst du dich gerade, wieso ich so aus meinem Nähkästchen erzähle. Aber vielleicht ahnst du es ja schon. Das heutige Thema von Subkutan ist Tier-Mensch-Beziehung. Am Anfang dieser Sendung reden wir über die Unterschiede zu unserer Beziehung zu Haustier und Nutztier. Dabei reden wir auch über die kulturellen Unterschiede. Dann erfahren wir mehr über die Kommunikation zwischen einer Trainerin und einer ganz guten tierischen Schnüffelnase. Am Schluss dieser Sendung stellen wir euch den Paro vor. Ein tierähnlicher Roboter, der in einem Pflegeheim eine wichtige Care-Funktion einnimmt. Mein Name ist Mael Forster und ich begleite euch durch die heutige Sendung Subkutan.
Subkutan.
Hast du ein Haustier? Ich habe keins. Wenn ich ein Haustier hätte, dann hätte ich am liebsten wohl wieder eine Katze. Der Tobias Hauer ist Professor für Sozialanthropologie an der Uni Bern. Und er hat einen ganzen Zoo zu Hause.
Wir haben 8 Angora-Geissen. Das sind Wollgeissen. Wir haben einen kleinen Bauernhof in der Nähe von Langenthal. Dann haben wir 2 Hunde, Schildkröten und so weiter. Also das ist ein kleiner Zoo sozusagen.
Sagt Tobias Hauer. Lea Staduma hat mit ihm über den Unterschied von unserer Beziehung zu Haustier und Nutztier geredet und darüber, wie unser Wirtschaftssystem unsere Tierhaltung beeinflusst.
HausbesitzerInnen pflegen ihre Tiere häufig, als wären sie ihre besten FreundInnen oder ein Familienmitglied. Aufgrund von einem engen räumlichen Bezug baut man eine enge Beziehung zu ihnen auf oder den Haustieren werden auch bestimmte Aufgaben zugeteilt.
Aber es geht natürlich über das aus, es gibt auch einen ganz anderen emotionalen Bezug, also auch im Zusammenhang mit Fürsorge, mit Care und so weiter. Das wird ein Teil von einer extended Familie, wo man auf Bedürfnisse eingeht von diesen Tieren und so weiter, wo man auch anders kommuniziert mit ihnen. Ich denke, es gibt auch so etwas wie eine Vermenschlichung. Ich glaube, bei den anderen Tieren ist das ein bisschen weniger der Fall, wobei ich denke auch, ich habe es jetzt auch gesehen, im Alpenraum, auch im Zusammenhang mit Problemen rund um einen Wolf, dass nicht irgendwelche domestizierte Tiere sind, die dann halt weg sind, sondern die haben meistens auch Namen, da gibt es eine Identifizierung auch. Also das sind Lebewesen, wo man sich eng damit verbunden fühlt.
Es gäbe dann aber auch noch weiterführende Interpretationen, wo Haustiere in ein Kommunikationsnetzwerk zwischen den Menschen und den Tieren mit eingebunden werden. Tier kommunizieren mit uns und wir kommunizieren mit ihnen. Aus dem heraus entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. In seiner Feldforschung hat Tobias Haller beobachtet, dass die Grenzen zwischen den Tieren im Haus und ausser Haus aber oft auch nicht so klar sind. Das sind häufig in pastoralen Gesellschaften der Fall, also bei Gesellschaften, wo die Wirtschaft rein auf Viehzucht und Weidenutzung basiert. Das Tier werfen dort zwar einen Nutzen ab, wie Milch oder Fleisch, aber...
Man muss da aber auch ein bisschen weitergehen. Wir haben da auch gesehen bei Forschungen, dass sogenannte Wildtiere eben da auch einen sehr starken Bezug haben, dass die Leute einen starken Bezug haben zu den Tieren, die auch als Irrtier anschauen. Wir haben in Afrika gesehen, dass beispielsweise Antilopen auch in der Vorstellung der Leute eng mit den Leuten verbunden sind, dass es Regeln gibt, wie man die jagt.
Die starke Verbindung zwischen Menschen und wilden Tieren sind bei vielen Jagd- und Sammlergesellschaften vorhanden. Manchmal haben dann diese Verbindungen auch religiöse Züge.
Da gibt es religiöse Bezüge auch zu diesen Tieren, dass es eine Beziehung gibt, dass die Tiere sich auch anbieten zum Jagen, weil sie verbunden sind mit einem Geistwesen. Und wenn man sich richtig verhalten tut, dann kann man auch von diesen Tieren nutzen. Aber die Tiere entscheiden auch selber und die Geistwesen entscheiden mit den Tieren, ob sie sich anbieten oder nicht. Also da gibt es auch einen engen Bezug, wo quasi die Idee von Natur und Kultur quasi durchbricht, die wir haben.
Der religiöse Bezug zu den Tieren sei in vielen Gesellschaften im Kolonialzeitalter durchbrochen worden. Eine gemeinschaftliche Form von Eigentum sei nicht verstanden worden. Man habe den Leuten ihre Ressourcen weggenommen und damit auch ihren Bezug zu den Tieren. In kapitalistischen Gesellschaften sei es wichtiger geworden, Land und Tier individuell zu besitzen und nicht mehr als Gemeinschaft zu teilen. Das führe dann oft auch zu einer Übernutzung der Tiere.
Ja, das haben wir gesehen in verschiedenen Gebieten in Afrika, dass dann nachher plötzlich Leute gefunden haben, das sind nicht mehr unsere Tiere, das sind Tiere vom Staat. Und warum sollen wir warten, bis die alle geschossen werden von Leuten von außen? Dann gehen wir selber eben die Tiere schiessen. Und das hat dann auch in zur Übernutzung von diesen Wildbeständen, sogenannten Wildbeständen, dann auch geführt. Oder?
Heutzutage sei der Schutz von diesen Tieren Teil des Naturschutzes. Land wird von verschiedenen Interessengruppen genutzt. Es sei darum wichtig, dass mit der Lokalbevölkerung geschaut wird, wie ihr Bezug zum Land und den Tieren jeweils sei. Aber weil Naturschutz mittlerweile auch zu einem Business geworden ist, gäbe es auch hier Kapitalinteressen. Wirtschaftliche oder politische Akteure eignen sich Land an, wo sie als Agrarfläche nutzen. Aber zurück zu unseren Lieblingen, den Haustieren. Seit Corona zeigt sich ein Trend, dass sich viele Menschen während dem Lockdown ein Haustier zugetan haben. Dieser Trend sei aus einer sozialanthropologischen Perspektive nicht erstaunlich.
Man kann dann eben auch raus, man hat Legitimation zum Rausgehen. Zweitens hat man auch, dann kann man mit ihnen kommunizieren, ohne dass man wahnsinnig viel muss investieren, hat man das Gefühl in diese Beziehung. Und das ist natürlich vielleicht auch ein Trugschluss, weil gerade bei Hunden muss man sehr viel Aufwand betreiben, dass es dann auch funktioniert. Und das ist also ein bisschen in Sorge, dass dann nach der Corona-Krise dann die Hundeheime wieder befüllt sind mit Leuten, die, finde ich, kommen nicht klar mit dem Tier. Oder weil es nicht diesen Vorstellungen als Sozialersatz dann irgendwie funktioniert. Oder?
Der Tobias Hauer, Professor für Sozialanthropologie an der Uni Bern, im Beitrag von der Lea Staduma. Wie er am Schluss des Beitrags erwähnt hat, geht er davon aus, dass ganz viele Tiere, die während der Corona-Zeit angeschafft wurden, im Tierheim landen. Es ist bereits jetzt Realität, dass außerordentlich viel mehr Tiere ins Tierheim gebracht wurden, wie SRF bereits im Juli berichtet hat. Auffällig sei auch, dass vor allem Hunde ins Tierheim kommen. Hunde, die schlecht sozialisiert sind. Das Problem ist auch darauf zurückzuführen, dass während dem Shutdown die Hundeschulen geschlossen haben müssen bleiben. Mit Hunden geht es auch weiter im nächsten Beitrag. Es gibt Hunde, die dafür trainiert werden, Blasenkrebs zu erkennen. Mehr über das erfährst du gerade nach dem Lied «Eisbär» von Grauzone.
Alles wäre so klar.
Du hörst Subkutan und heute reden wir über Tier-Mensch-Beziehungen. In Beziehung sein bedeutet zusammen zu interagieren und kommunizieren. In der Beziehung zwischen Hund und Mensch funktioniert die Kommunikation vor allem über Körpersignale, wie zum Beispiel Gestik oder Mimik.
Und bei den Hunden ist das nachgewiesen, dass Hunde unglaublich gut Menschen lesen können. Das dürfte einer der Hauptgründe sein, warum der ursprünglich Typ Wolf schlussendlich Haushund ist worden. Weil es ist ja nicht wirklich naheliegend, dass einer von unseren grössten Feinden, der Wolf, zu unserem grössten Freund ist worden.
Sagt Linda Hornisberger, Geschäftsführerin und Projektverantwortliche beim Verein Sniff Dogs Switzerland in Belp. Sniff ist die Abkürzung für Sniffing Noses in Finding Diseases. Der Hund wird beigebracht, Krankheiten zu erschnüffeln. Der Bastian Zuberbühler hat mit der Linda Hornisberger geredet, wie die Kommunikation in dieser Tier-Mensch-Beziehung funktioniert und was die Idee hinter diesem Projekt ist.
Die Idee dahinter ist, dass der Hund mit der Zeit herausfindet, dass er eben Krebszellen sucht und für das baut man sukzessiv auf, dass der Hund erkennt, den Geruch, den Krebszellen absondern, die Moleküle, das ist es, was ich suche.
So fasst Linda Hornisberger das Projekt zusammen, das sie in Zusammenarbeit mit der urologischen Abteilung der Uniklinik vom Inselspital Bern durchführt. Sie und ihre Kolleginnen bringen ihren Hunden bei, ein Zeichen zu geben, wenn sie in einer Urinprobe von einem Menschen nach Blasenkrebszellen schmeckt. Das machen sie, indem sie ihren Hunden zuerst etwas ganz anderes beibringen, nämlich ein spezielles Spielzeug zu finden. Ein Bölle aus rotem Gummi. Damit ein Hund versteht, dass er den Bölle suchen soll, gibt es ein Goodie, wenn er ihn findet. Neben dieser Futterbelohnung sei aber vor allem ihre Kommunikation als Trainerin entscheidend, sagt Linda Hornisberger.
Es ist ganz klar auch meine Begeisterung, die beim Hund ankommt. Dass man wirklich Freude hat, wenn er etwas leistet. Aber das ganz Entscheidende ist sicher, dass man mit dem Hund richtig umgehen kann, dass man im richtigen Moment dem Hund klar macht, wow, genau das ist es.
Trainerinnen vermitteln dem Hund also vor allem über ihre Begeisterung zum richtigen Zeitpunkt, dass er den roten Böllen suchen soll. Als nächstes lernt der Hund immer kleinere Stückchen vom Böllen zu suchen. Bis die Stückchen irgendwann so klein sind, dass er sie nur noch anhand vom Geruch finden kann. So ein winziges Stückchen vom roten Böllen kann Linda Hornisberger dann schliesslich
zum Urin mit den Krebszellen kurz reinhaben. Und bei den anderen Urinproben, die man als Vergleich anbietet, wird natürlich nichts drin gehabt. Und dann schmeckt er, kenne ich. Und mit der Zeit merkt er, der Urin, dort ist es doch normalerweise. Und dann kommt die Belohnung auf das. Und er merkt dann, aha, der Urin ist es. Dort ist es jedes Mal gut, wenn ich anzeige.
Die Hunde lernen also, dass nur Urin mit Krebszellen auch nach rotem Gummiball schmeckt, während der Geruch in Urinproben von gesunden Menschen fehlt. Die Hunde verknüpfen also den Geruch von Krebszellen mit dem Geruch vom roten Böllen. Nach viel Training können die Trainerinnen ein Stückchen Ball irgendwann dann ganz weglassen. Und die Hunde zeigen beim Urin mit den Krebszellen trotzdem immer noch an, eben weil sie die Krebszellen schmecken. Bei diesem Training sind sich die Hunde manchmal aber nicht sicher, ob sie jetzt richtig liegen. Und das kann Stress auslösen. Stress, den ein Hund im schlechtesten Fall blockiert. Das gilt es zu verhindern und darum sei es besonders wichtig als Trainerin, beim Hund Stress rechtzeitig zu erkennen, sagt Linda Hornisberger. Im Zentrum stechen dabei vor allem die Körpersignale vom Hund.
Und statt dass man die entspannte Körperhaltung hat, hat man eher so vom Gesicht her, die Schwänzchen ist nicht mehr am gleichen Ort. Und es ist auch, ich muss sagen, man spürt es so selber fast im Bauch innen. Man merkt, jetzt ist nicht mehr das fröhliche Hündchen vor mir. Das spürt man eigentlich. Aber es gibt wirklich ganz typische Körpersignale.
Es seien aber nicht nur die Körpersignale der Hunde, die bei ihr eine Rolle spielen, sagt Linda Hornisberger.
Der Hund hat eine unglaubliche Fähigkeit, anhand von unseren Reaktionen herauszufinden, was er machen muss, damit wir Freude haben, damit wir positiv reagieren. Das heisst, wenn wir dort würden stehen und unserem Hund zuschauen, dann würden wir unserem Hund unwillkürlich immer wieder Hinweise darauf geben, was sein könnte.
Um diese unwillkürlichen Hinweise zu vermeiden, trainieren immer zwei Personen mit einem Hund. Eine Person mit dem Hund im Proberaum und eine zweite Person in einem Nebenraum. Nur die Person im Nebenraum weiss, welches die positive Probe ist und schaut am Hund durch einen Einwegspiegel durch beim Suchen zu. Die Person im Proberaum weiss nicht, wo die positive Probe ist. Trotzdem versteckt sie sich zusätzlich noch hinter einem Sichtschutz vor dem Hund. Linda Hornisberger erklärt.
Wir wissen nicht, auf welcher Position die positive Probe ist, das ist richtig. Aber im Moment, wo mein Hund ein gewisses Interesse zeigt, dann steht bei mir auch eine Spannung.
Und diese Spannung wird den Hund beeinflussen. Erst wenn der Hund die richtige Probe anzeigt, drückt die Person im Nebenraum auf einen Knopf und zündet damit im Proberaum ein grünes Lämpchen an. Das ist Signal für die Person im Proberaum, zum hinter dem Sichtschutz vorzukommen und ihren Hund zu belohnen und zu loben für seine Leistung. Eine Riesenleistung, die viel Training brauche, aber erste positive Ergebnisse zeige.
Also die Hunde reagieren zum Teil auf positive Proben.
Aber zuverlässig hoch sei die Trefferquote noch nicht, sagt Linda Hornisberger. Das hat vor allem damit zu tun,
dass sehr, sehr viele verschiedene Substanzen in diesem Urin sind und dass man dem Hund nicht einfach sagen kann, hey, das ist es, was wir suchen. Und wenn man das könnte, dann bräuchte man wahrscheinlich auch keine Hunde.
Linda Hornisberger von Sniffdogs Switzerland. Im Beitrag von Bastian Zuberbühler. Wenn du dich jetzt darauf freust, dass Ärztinnen irgendwann mit schnüffelnden Hunden statt mit Gewebproben und Blutuntersuchungen werden Diagnosen stellen, muss ich dich enttäuschen. Hunde werden immer eine ergänzende Untersuchungsmethode bleiben. Oder vielleicht auch einfach dabei helfen, bessere Diagnoseverfahren zu entwickeln. Unser Redakteur Bastian Zuberbühler hat noch das Video, das er empfiehlt. Es geht über die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Hunde. Es wird unter anderem die Frage beantwortet, ob die deinen Hund wirklich lieben kann. Den Link dazu findest du auf unserer Webseite. Im nächsten Beitrag geht es um ein tierisches Wesen, das bedingungslos für einen da ist. Doch mehr dazu nach dem Lied «Jeder Hund, der nach dir kam» von Ezra. Das Lied habe ich heute Morgen auf Rabe gehört. Und es hat so gut gepasst zum heutigen Sendungsthema, dass wir es darum gerade noch mal spielen.
Davon gerannt. Jeden Hund, der nach dir kam, hab ich nach dir benannt. Über Fels und über Stein hab ich ihn rennen sehen. Ich weiß nicht, ob er wiederkommt und wie die Winde wehen. Thank you.
gutes Radio.
Du hörst Subkutan zum Thema Tier-Mensch-Beziehungen. Im Alters- und Pflegezentrum Bruckwies im Kanton Zürich ist ein spezielles Wesen im Einsatz. Es hat ein weisses Fell, dünne lange Schnurrhaare und zwei grosse schwarze Augen. Es ist etwa einen halben Meter gross, das Wesen hat eine Flosse und es soll ziemlich flauschig sein. Das ist der Paro. Und nein, er ist kein Tier. Es ist ein Roboter mit künstlicher Intelligenz, der aussieht wie ein Baby-Robbe. Er ist entwickelt worden, für das psychische Wohlbefinden von Menschen mit Demenz zu fördern. Seit etwa 7 Jahren ist der Paro Teil des Teams der geschlossenen Demenzstation Bruckwies. Wie der Paro im Alltag zum Einsatz kommt, erzählt die stellvertretende Pflegeleitung Michaela Stucki im Beitrag von der Josheba Zbinden.
Im Wohnzimmer der geschlossenen Demenzstation liegt eine gemütliche Stimmung in der Luft. Die betagten Frauen sitzen auf dem Sofa und schauen Fernsehen. Mit dabei ist der Paro. Eine Bewohnerin hat ihn auf dem Schoss und streichelt ihn genüsslich.
Ja, du bist ein herziger Du. Hm? Ja. Ja, ja. Hm?
Für die einen ist er vielleicht lebendig. Echt. Für die einen ist er einfach etwas, das bewegt, das kuschelig ist. Es gibt Leute, die auch fragen, wow, ist der echt? Und wir haben einfach, unsere Devise ist, dass wir ehrlich sind und auch sagen, nein, der ist nicht echt, aber gell, der sieht recht echt aus, gibt auch Geräusche von sich.
Der Paro ist flauschig und sieht aus wie eine kleine Sattelrobbe. Wenn er gestreichelt wird, bewegt er seinen Kopf und seine Flossen, schmiegt sich in die Hand wie ein Büssi und klappt seine grossen schwarzen Augen zu und wieder auf. Die Reaktionen auf ihn sind sehr vielfältig, erzählt Michaela Stucki.
Wir haben Leute, die ihn einfach bei sich haben, um kuscheln zu können, mit ihm ein bisschen schwätzen. Wir haben Leute, wo er wie als Brücke ist, um auf Themen zu kommen, wo sie dann vielleicht anfangen zu erzählen, von einem Tier, das sie früher hatten. Oder wie sie aufgewachsen sind. Oder ein eigenes Kuscheltier, das sie vielleicht früher hatten, anfangen zu erzählen.
So kann der Paro also aktivierend wirken auf die Bewohnenden. Aber nicht bei allen.
Wir haben auch Leute, die nichts damit anfangen können und finden, ach, das dumme Ding, das ist auch okay.
Ob jemand auf den Paro gut anspricht oder nicht, das ist für die Pflegenden manchmal gar nicht einfach zum Einschätzen.
Wir haben gerade letzte 2 Bewohnerinnen gehabt, wo wir gedacht haben, sind 2 so, hinten so ein bisschen Damen, ein bisschen gesetzter. Und wir haben gedacht, ja, vergiss es. Das ist wahrscheinlich nichts für diese Frauen. Und wir haben uns wirklich duschen. Wir haben dann in der Mitte zwischen die 2 und die haben miteinander die ganze Zeit geredet, mit dem Paro, über den Paro, über die Tierli haben sie angefangen zu schwätzen. Und die haben eine halbe Stunde lang miteinander einfach wunderschöne Gespräche gehabt.
Die Michaela Stucki und ihr Team setzen den Paro auch gezielt dann ein, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner eine Krise hat.
Wenn jemand wirklich zum Beispiel sehr traurig ist, am Briegen ist oder vielleicht auch mal verrückt ist, wo man kann sagen, ja, vielleicht muss man da einfach die Emotionen mal ein bisschen durchstreicheln rauslassen.
Für so einen Einsatz in einer Krise ist der Paro immer bereit. Das ist ein bedeutender Unterschied zu den 2 Katzen, die auch auf der Station wohnen.
Unsere Katzen sind halt einfach viel lebiger. Sie säbeln herum, spielen miteinander, kommen schon auch zu Leuten, mal ganz kurz Kontakt aufnehmen, aber sie sind jetzt nicht so die, die dann stundenlang auf der Schoss liegen und schnürlen und sich so ein Herz lassen. Und das kann der Paro. Der Paro, der ist dann einfach ruhig, der ist da, der wehrt sich auch nicht. Man kann ihn einfach ausgiebig streicheln, so lange wie man will und wie man es braucht, ohne dass man Angst haben muss, dass eben dann eine Katze kann dann einmal vielleicht findet, jetzt ist genug und krabbelt oder kommt dann einfach weg.
Der Paro kommt nicht weg. Er ist immer da für die Menschen mit Demenz. Zum Kuscheln, Zulassen, auch Trösten. Das erinnert das Pflegeteam auf der Demenzstation immer wieder an eigene Erfahrungen aus der Kindheit.
Jeder von uns hat als Kind auch etwas gehabt. Jeder hat ein Kuscheltier oder ein Baby gehabt, das einem ganz wichtig war, wo man auch mit ihm geschwätzt hat. Und das wird uns ja auch häufig so beigebracht, dass wir das auch sollen. Und es ist unser Seelentröster als Kind und wir dürfen alle Sorgen erzählen. Und irgendwann, als Erwachsener, ist es wie nicht mehr legitim. Und ich frage mich manchmal, warum nicht?
Als Kuscheltier für Erwachsene bringt der Paro eine entscheidende Fähigkeit mit. Der Baro wirkt einfühlsam und stellt gleichzeitig absolut keine Erwartungen, wie Michaela Stucki meint.
Und vielleicht ist das, was es dann manchmal so erleichtert, dass die Leute sich auf ihn einlösen. Es ist, der fordert nichts, er ist einfach da. Und eben, ich kann stickhässig sein, ich kann so traurig sein. Er nimmt mich so, wie er ist. Und das macht das Lebendigste nicht. Das tut halt dann ein bisschen unterscheiden, je nachdem, und reagieren entsprechend.
Sagt Michaela Stucki, stellvertretende Pflegeleitung vom Alters- und Pflegezentrum Bruckwies im Kanton Zürich. Im Beitrag von Josheba Zbinde.
Apropos.
Jede Woche kommt an dieser Stelle ein Kulturtipp. Heute von Anna Christen vom Buchladen Klamauk.
Zum Thema von Beziehungen zwischen Mensch und Tier empfehle ich den Roman «Eine Frage der Chemie» von Bonnie Garmes, erschienen dieses Jahr auf Deutsch im Piper Verlag. Und zwar darum, weil der Hund von der Elisabeth Sott, das ist die Protagonistin, der Hund heisst Halb Sieben und ist ihr zugelaufen und er ist eine herausragende Figur in einem Roman, wie es so, glaube ich, kein zweites Mal gibt. Er lernt nämlich lesen. Und das aber nicht auf eine doofe Art.
Der Buchtipp aus dem Buchladen Klamauk. Und mit dem sind wir schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Hey, und jetzt habe ich noch eine Frage. Wie hörst du Musik? Ich fast nur noch auf Spotify. Wie die Plattform genau funktioniert und was Künstlerinnen davon halten, erfährst du nächste Woche bei Subkutan. Mitgeschafft an der heutigen Sendung haben Lea Stadumann, der Bastian Zuberbühler und Josheba Zbinde. Mein Name ist Mael Forster und ich sage Tschüss zusammen!
Rabe.
Bern on Air.